Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis.
Du hast es wieder nicht geschafft. Du bist wieder in deine eigenen Fallen getreten, weil du so viele Bälle irgendwie in die Luft geschmissen hast, die du alle interessant findest und die alle bunt sind. Und die musst du jetzt erstmal wieder alle in der Luft halten. Totaler Quatsch.
Und Dr. Burak Yildirim.
Vieles hängt davon ab, ob man jetzt für eine Familie sorgt, ob man Kollegen hat, mit denen man gerne zusammenarbeitet. Oder was auch immer. Letztendlich ist es so, man muss in erster Linie sich um sich selber kümmern, um dann letztendlich zu sagen, so, heute kann ich auch ruhig mal 3 Bälle annehmen.
Das ist ganz schön, einen Podcast-Co-Host zu haben, der total im Jetzt lebt und jetzt noch mehr, weil die Bundesliga einmal durch ist und er kann einmal durchatmen und er kann sagen, so, jetzt ist Schluss, jetzt kann ich nochmal leben. Herzlich willkommen, Dr. Burak Yildirim.
Ja, vielen Dank. Schöne Einleitung.
Ja. Das ist nicht ganz fair, weil du ja immer im Jetzt lebst. Du bist ja jemand, das habe ich gelernt, über die Zeit und auch über die Folgen, der sehr im Hier und Jetzt lebt. Das ist schon erstaunlich. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber du wirst uns all deine Geheimnisse verraten in dieser Folge.
Ich werde es versuchen.
Bevor es ab zum Drachenfels geht, hast du mir...
Ja, heute geht es zum Drachenfels.
So, siehst du, im Jetzt leben einfach und ab zum Drachenfels. Ja. Tipp Nummer 1.
Absolut, absolut. Machen. Einfach machen.
Einfach machen.
Genau.
Wie war dein Mental Health Moment der Woche?
Auch schön, der war schön. Wir waren an der Ostsee im Rahmen einer Wohltätigkeitsveranstaltung, möchte man fast sagen. Es war ein Charity Festival direkt am Strand in Hafkrug. Ich war noch nie da.
Schön da.
Hab mich aber sofort in dieses Örtchen verliebt. Und die Veranstaltung war zugunsten eines Vereins namens Mutige Kinder. Der sich in erster Linie, wie es der Name schon etwas verrät, um Kinder kümmert, glaube aktuell bis zu 600, die ja leider in den Familien und in häuslicher Umgebung einigen Qualen ausgesetzt sind und von diesem Verein unterstützt werden, bekommen Unterricht, bekommen Betreuung. Und der Urschirmherr dieser Veranstaltung war Rainer Kallmund, den ich natürlich aus den gemeinsamen Zeiten bei Bayer Leverkusen schon ziemlich lange kenne. Und der war auch in Hafkrug vor Ort und mittlerweile fast 75. Aber für mich auch sehr beeindruckend, wie viel Power dieser Mensch an den Tag legt. Beeindruckend versucht auch immer noch für die Veranstaltung, vor allen Dingen für den Verein, Geld einzusammeln. Und der macht das auch auf eine sehr, 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 sehr gute Art, muss ich sagen. Und es war das ganze Ambiente, natürlich auch der Zweck der Veranstaltung, aber auch, wie gesagt, die Begegnung mit Rainer Kallmund so insgesamt. Ich hatte natürlich meine Familie auch dabei und toi, toi, toi. Wenn ich das sagen darf, da geht es mir in der Regel stets gut. Und dieses Potpourri hat mir sehr, sehr viel gegeben über die letzten Tage.
Schön. Hoffentlich hört er uns zu. Liebe Grüße, wenn er uns
hört. Ich hoffe. Er kennt die Veranstaltung hier.
Ja,
und er hat ja selber auch, ich glaube, mit Matze Knob zusammen einen Podcast, wo es natürlich um Fußball geht. Und da kann er ja auch unheimlich viel zu beitragen und erzählen, gar keine Frage. Aber ich denke, die eine oder andere Episode hier, die wäre für ihn auch ganz interessant.
Ich glaube auch, hat er ganz viel getan, nicht nur für seine Mental Health, sondern auch für seine insgesamt Health.
Ja,
großen Respekt dafür.
Unglaublich.
Muss man auch erstmal machen.
Definitiv. Wie lief es bei dir?
Bei mir lief es sehr gut. Es ist die Zeit, wo, kennst du das noch? Bei dir ist es schon ein bisschen länger her, wo plötzlich das Baby von der Mutter auf den Vater so ein bisschen switcht. Und plötzlich kriegt der Vater so ein bisschen mehr Bedeutung, sagen wir es mal so. Und genau in dieser Phase sind wir jetzt und das ist ganz, ganz toll, weil ich, und das ist in der letzten Woche sind ganz viele Mental Health Momente der Woche passiert, weil ich einfach ganz viele von diesen Momenten mit meiner Tochter hatte, wo du irgendwie merkst, dass sie einfach auch sucht, dass du einen ganz anderen Draht nochmal zum Kind bekommst. Und das hat mir total gut getan, nachdem, ja, du, jeder Vater kennt das, in der Schwangerschaft bist du sowieso relativ machtlos, dann in den ersten Wochen und Monaten bist du auch relativ machtlos. Du bist zwar da und das ist auch wichtig, aber trotzdem ist irgendwie die Rollenverteilung, die Natur, also das ist halt Biologie, die macht da irgendwie ihr eigenes Ding und dann irgendwann kommt der Moment, der Mental Health Moment, wo auch die Männer dann ein bisschen was noch zu sagen haben wieder. Und genau den hatte ich und oder mehrere davon. Und das hat wirklich sehr, sehr gut getan. Und das ist auch tatsächlich was, wo ich gedacht habe, hey, guck mal, einfach im Jetzt leben und den Moment mitnehmen und genießen. Und das hat mir wirklich sehr, sehr viel auch mentale Kraft und Stärke gegeben.
Ja, und so da stehen dir ja noch ein paar tolle Jahre bevor.
Ja, total. Wo ich mir denke, das müsste man nochmal wiederholen alles. Aber es ist noch ein bisschen zu früh darüber nachzudenken.
Überleg mal, ich habe die ersten 2 Jahre nach meiner Geburt kein Wort mit meinen Eltern gewechselt.
Und das kommt 2 Jahre.
Nach der Geburt. Ja. Danach. Nein. Aber
du bist ja echt ein Sack auch. Warum machst du sowas?
Ja, ich hatte eine furchtbare Kindheit. Die ersten 2 Jahre habe ich kaum ein Wort zu meinen Eltern gesagt, aber danach lief es flüssig. Nein, aber überleg mal, wenn dann wirklich noch diese Phase kommt mit verbaler Interaktion ne, und nicht nur du und haha und was die Kinder da so von sich geben, sondern ne, die ersten Worte und es ist und bleibt so, ich glaube, das wird auch noch hoffentlich in 5000 Jahren so sein, wenn dann aus Papasicht das Kind das erste Mal Papa sagt. Das ist schon, boah. Also ich fand das immer großartig, bei allen dreien dann. Ne? Weil man hat es dann bei dem ersten schon erlebt. Ja. Und trotzdem, als dann die anderen beiden dann auch noch dazu kamen und du als Papa identifiziert wurdest, also jetzt aus meiner Person, aus meiner Sicht,
fand ich schon
großartig.
Ja, also meine Tochter hat entschieden, sie wird das so lange nicht aushalten, 2 Jahre nicht mit uns zu sprechen.
Gut.
Sie hat sich entschieden, zumindest Papa und Mama zu sagen.
Super.
Das macht sie jetzt auch schon und das kenne ich. Da kriegst du sofort Pipi im Auge, ne? Und dann bist du sofort, denkst du so, boah, ich habe das geilste Kind der Welt. Ja, das ist in der Tat so. Das stimmt. Aber boah, dreimal muss man auch erstmal machen.
Ich war Stürmer. Ja. Deshalb war für mich Hattrick immer das Höchste der Gefühle.
Also zumindest habe ich als
Stürmer begonnen. Ich bin dann irgendwann durchgereicht worden, weil ich dann nicht mehr heute muss ja, oder auch zu meiner Zeit war es natürlich immer schön, wenn du als Stürmer dann auch noch eine gewisse Grundschnelligkeit hattest und ich war so eher der Gerd Müller-Typ.
Ja.
Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck des Strafraums. Ja. Und dann war alles gut, aber so in die Lücken starten und vor allen Dingen so richtig Gas geben, also so an die, was man ja heute schon mal erreicht im bezahlten Fußball, dass du so an die 35, 36 km/h in der Spitze kommst. An die kam ich auch, aber nur, wenn ich mit meinem Opel Kadett damals vom Parkplatz runtergefahren bin. Da war ich auch 36 km/h schnell, aber nicht.
Kadett ist auch echt hart.
Ja, ist wirklich hart. Aber jeder fängt mal klein an. Und auf jeden Fall. Auf dem Platz war ich noch nicht so schnell. Und dann haben irgendwann meine Trainer gesagt, komm, spiel doch zentrales Mittelfeld. Oder werd Arzt, das war der beste Tipp, den ich bekommen habe. Oder was natürlich, die Position gibt's ja zumindest nicht mehr, wird sie nicht mehr so deklariert. Gibt immer noch Spielsysteme, wo ich sage, hey, das ist ja keine Dreierkette, sondern das ist ja ein Libero da in der Mitte. Und ich war dann irgendwann tatsächlich Libero, als man es auch noch so nennen durfte.
Ich wollte gerade sagen,
ja. Mit so Legenden wie Klaus Augenthaler.
Beckenbauer.
Und so, ja, natürlich. Und also die Position hätte im modernen Fußball auch immer noch seine Berechtigung. Aber wie gesagt, man nennt es halt nicht so. Ist ein bisschen verkappt wie die falsche 9. gibt es meiner Meinung nach auch ab und an, gerade wenn man mit Dreierkette spielt oder mit so einer flexiblen Fünferkette, dann gibt es immer noch so den falschen Libero gibt es noch.
Total.
Aber das war so meine Zeit. Aber wir wollen ja nicht nostalgisch werden, sondern wir wollen ja ins Jetzt.
Wir wollen ja ins Jetzt. Wir wollen nicht zurückgucken. Wir wollen auch nicht zu weit nach vorne gucken, sondern ins Jetzt. Ja, als ich darauf gekommen bin, auf das Thema, saß ich tatsächlich wirklich am Strand und dachte mir so, boah, das musst du irgendwie öfter machen. Das ist jetzt irgendwie auch kein Rocket Science und das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig verrückt, aber es ist tatsächlich so ein Moment gewesen, wo ich dachte so, man einfach mal mehr genießen, das war eigentlich so mein Stichwort. Mehr genießen und einfach wirklich mal den Moment genießen, aber auch das genießen, was man so hat und nicht irgendwie ständig in die Versuchung zu geraten. Und da sind wir ja beide so ein bisschen so, glaube ich, dass wir auch gerne mal auch sehr weit nach vorne gucken, auch manchmal viel zu weit nach vorne gucken und auch immer wieder dem hinterherhecheln, was wir so an Ideen im Kopf haben. Ich glaube, so geht es aber auch vielen. Und die Frage ist, wie macht man das, dass man sich da bremst und wie macht man das, dass man sagt, so reicht auch jetzt im Moment gerade mal einfach nur so zu sein und nicht schon die nächsten 3 Jahre in der Planung zu haben. Aber wie machst du's?
Ja, ich muss mich eigentlich auch sehr disziplinieren, das zu machen, aber dann fällt es mir auch tatsächlich leicht, weil ich es versuche, ja im Grunde in meinen Alltag einzubauen. Es ist natürlich so, wir leben ja gedanklich oder in unseren Gedankenspiralen, die wir besitzen, leben wir ja immer in verschiedenen Zeitzonen. Mhm. Das eine ist, früher war alles besser, ne? Was natürlich auch irgendwo Käse ist, weil früher schrieb man Fett mit O. Und dann gibt's auch noch die Variante, ja, irgendwann werde ich mal das und das machen. Oder ich muss ja, gerade was das Thema Vorsorge angeht, ob das jetzt gesundheitliche oder auch wirtschaftlich-finanzielle Vorsorge, Altersvorsorge, egal was es für eine Vorsorge ist, das liegt irgendwo in der Zukunft. Natürlich, wenn man jetzt nicht so ein Tagträumer ist, und ich versuche das natürlich auch nicht zu sein, da muss man sich natürlich mit der Zukunft beschäftigen. Und ich hatte es ja in den ein oder zwei Folgen schon mal vorab gesagt, dass wir natürlich, wenn wir in die Zukunft schauen wollen, immer mal einen Blick in die Vergangenheit werfen sollten, weil sich viele Dinge aus der Vergangenheit tatsächlich wiederholen. Mhm. Und aber von diesen 3 Zeitzonen, wenn man das mal so sagen darf, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ist streng genommen das Hier und Jetzt die einzige Zeit, die tatsächlich existiert. Also das heißt, wenn wir beide jetzt miteinander sprechen, gut, jetzt wird irgendjemand sagen, der Film Die Matrix ist kein Science-Fiction-Film, sondern eine Dokumentation. Aber jetzt mal Spaß beiseite, da können wir übrigens auch mal eine Folge draus machen. Sehr spannend, ich finde diese These sehr spannend.
Ja, sehr mutig.
Aber nochmal, letztendlich, es ist halt so, das, was jetzt im Moment passiert, ist letztendlich das, was auch existiert. Und jetzt werden natürlich auch viele sagen, ja, vielleicht in deinem Kopf oder in deiner Welt, aber reicht ja erstmal. Also wenn ich persönlich im Hier und Jetzt leben möchte, dann ist es natürlich auch meine Welt. So, die kann ich mir gestalten, die kann ich mir bunt ausmalen. Nur Fakt ist, wenn es draußen regnet, dann regnet es. Wenn es jetzt wie aktuell eitel Sonnenschein ist, dann ist eitel Sonnenschein und dann heißt es natürlich am Ende des Tages, auch diese Möglichkeiten dann zu nutzen und im Grunde auch versuchen zu genießen, weil wir natürlich extern und auch intern eben genug Futter bekommen, ob das jetzt Ängste sind, ob das Zweifel sind, ob das natürlich auch gute Ereignisse sind, die eben auch vielleicht nur in der Zukunft liegen. Aber Fakt ist, jetzt sind sie noch nicht da. Und deshalb glaube ich, bietet das Hier und Jetzt immer eine Möglichkeit, auch, ja, ich sag jetzt mal, zur Ruhe zu kommen, eine gewisse Form auch der Dankbarkeit vielleicht zu empfinden für das, was man hat und nicht immer danach zu streben, was man alles haben könnte, um dann ja auch in die nächsten Tage und vielleicht Wochen, die, wie gesagt, noch nicht existent sind, mit guter Kraft und gutem Elan zu starten.
Ich glaube, der Schlüssel liegt ja immer wieder in einer Sache, und das ist so das, was scheinbar Menschen auch wahnsinnig schwer fällt, sich selbst zu spüren. Also, und hier ist auch so ein bisschen so der Link zum Sport oder auch für viele zum Laufen. Die Bewegung bringt ja an, ist, dass man tatsächlich den eigenen Körper auch wieder spürt, also den Puls, dann letztendlich einfach auch, dass der Körper lebt, dass er Anstrengung empfindet, dass er Entspannung empfindet hinterher, was das mit einem macht und so weiter und so fort. Und da ist eben, glaube ich, Sport somit der beste Hebel, um sich wieder zu spüren. Aber auch, und darüber habe ich eine lange Kolumne geschrieben, letzten Donnerstag bei Focus Online, nämlich über Regeneration und auch über die Ruhephasen des Körpers, die einfach auch tatsächlich über die Regeneration, über Ruhephasen, die genauso wichtig sind übrigens auch für ein Training, wird jeder Sportarzt auch bestätigen können. Ja. Genauso wichtig sind wie das Training. Wie das Training selber, um auch tatsächlich den Muskeln unter anderem die Möglichkeit zu geben, zu wachsen. Aber das nur am Rande. Aber worauf ich hinaus will, ist dieses sich selbst zu spüren. Warum ist das eigentlich so verloren gegangen, deiner Meinung nach? Was ja wirklich der elementare, wirklich der Kern, finde ich, ist, um überhaupt im Jetzt leben zu können.
Ich denke, weil wir uns einfach viel zu viel mit anderen Dingen beschäftigen, mit anderen Personen, mit der Arbeit, wir denken viel in Problemen, selbst wenn wir sie vielleicht de facto gar nicht haben oder gar nicht empfinden müssten, aber letztendlich sind wir Grübler und Zweifler. Und ich glaube, dass wir da letztendlich auch versuchen müssen, ein Stück weit auf die inneren Stimmen einzugehen. Weil die Frage ist ja, wenn man dann mal sich Zeit nimmt und sagt, so, ich setze jetzt mal einen Ruhepflock und klinge mich mal kurz aus, das Handy wird zur Seite geschoben oder vielleicht sogar schreitet man zum Äußersten und nimmt den Flugmodus.
Verrückt.
Oder, ne, genau. Man schaut einfach mal so blind in den Garten hinein oder blind auf den See oder blind in den Park oder den Kindern beim Spielen, was auch immer. Aber etwas, wo man halt wirklich versucht, mal in sich hineinzuhorchen. Und dann ist immer die Frage, was hört man da eigentlich? Mhm. Also ist da eine Stimme, die mit jemandem spricht, die jetzt eher tatsächlich zur Vorsicht mahnt, oder ist es eher was Negatives? Ist da vielleicht eine Stimme, die sagt, hör mal zu, du kannst viel mehr erreichen, gib Gas, ne, lass dich nicht von deinem Weg abbringen. Oder ist da eine Stimme, die alles von der eigenen Person angefangen über das Umfeld permanent kritisiert und permanent in Zweifel zieht? Und ich glaube, dass man, wenn man so mit diesen inneren Stimmen arbeitet, dann hat man zumindest mal, mindestens eine aktuelle Situation, wo man Pegelstand, um von da heraus die nächsten Schritte letztendlich einleiten zu können. Aber ich glaube einfach, dass man sich tatsächlich viel mehr mit seinem Gedankengut beschäftigen sollte. Und weil es letztendlich auch natürlich beeinflussbar ist. Und ich vergleiche das auch so häufig mit, gerade wenn wir so in diesem Bereich zweifeln und grübeln und kritisieren sind. Wenn man in der Familie oder im Freundeskreis oder bei Kollegen, wenn man wüsste, da hat jemand eine negative Erfahrung gemacht, würde man häufig sehr positiv mit dieser Person umgehen. Also man würde Mut zusprechen, Trost spenden, Verständnis zeigen, versuchen empathisch die Situation vielleicht mit der Person zusammen zu analysieren. Und ich glaube, das muss man natürlich schon versuchen, auf sich selber auch zu übertragen. Weil es bringt ja nichts, sich selbst künstlich die ganze Zeit negativ zu peitschen, sondern Motto, du könntest viel mehr. Du, warum hast du nicht noch eine Stunde mehr gearbeitet? Warum bist du nicht noch einen Kilometer mehr gelaufen? Aber ich finde, man kann auch eben empathisch zu sich selber sein und überlegen, was brauche ich im Moment? Brauche ich innere Unterstützung im Sinne von Antrieb oder brauche ich auch mal innere Unterstützung im Sinne von, zieh mal den Stecker, komm mal runter, beruhig dich mal, entspann mal. Und ich glaube, da müssen wir wirklich versuchen, Zonen, von mir aus können wir es auch gerne Komfortzonen nennen, obwohl ne, dieser Begriff ja sehr negativ behaftet ist. Aber ich glaube, dass jeder eine zumindest gedankliche Komfortzone benötigt, um sich ja in der Gegenwart einmal selber zu messen.
Du hast einen Punkt angesprochen, den ich ganz besonders spannend finde, nämlich, dass wir immer in negativen Erwartungen auch denken. Ne? Also so, dass und das auch der Grund ist, warum wir uns selbst manchmal blockieren. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist, dass wir, erinnere dich mal so ein bisschen bei Schuhherstellern, bei Laufschuhherstellern, die gibt nur, glaube ich, nur eine Marke, die davon ausgeht, dass sie deinen Fuß so unterstützt, wie er ist und nicht irgendwas ausgleichen will, sondern, also was ich sagen will ist, viele versuchen ja, die Gefahr zu bannen. Dann hast du hier ein Gel irgendwo in der Sohle drin. Dann hast du da noch eine Stütze drin. Da hast du da noch irgendwas, was protecten soll. Das soll eigentlich im Grunde genommen alles verhindern, dass du dich verletzt. Dass du nicht nur, dass der Fuß umknickst, sondern auch, dass das Knie geschädigt wird und so weiter. Also es geht um die Vermeidung, was da also quasi der Treiber ist, ist der Negativgedanke. Anstatt zu sagen, hier ist ein Schuh, wo der Fuß erstmal die Möglichkeit hat zu sein. Und der gibt dir eine Plattform, so dass du angenehm und gut erstmal laufen kannst. Und das ist so mein Lieblingsbeispiel eigentlich, wenn es um Negativität geht, immer in Erwartung, es könnte was passieren. Und dafür haben wir uns ganz viele kluge Sachen ausgedacht. Anstatt, dass wir uns auf uns selbst verlassen, dass wir erstmal davon ausgehen, ich will doch einfach nur laufen gehen. Ich gehe jetzt einfach laufen.
Ich will nicht umknicken.
Und jetzt. Ich denke gar nicht drüber nach, über das Umknicken, sondern vorgelagert ist, dass ich mir was Gutes tue. Dass ich mir im Hier und Jetzt was Gutes tue. Und mal gucke, was dann passiert. Und wenn es mir gut tut, vielleicht mache ich dann einen Tag Pause und laufe dann nochmal. Und genau dieser Hebel ist eigentlich genau das, was du, finde ich, immer wieder skalieren kannst. Und deshalb auch mein Tag am oder mein Moment am Strand, wo du einfach so denkst, ja, atme doch mal wieder durch. Auch so ein Punkt. Es gibt ja Statistiken, wo Menschen tatsächlich wirklich erstmal wieder lernen müssen, richtig zu atmen oder auch mal durchzuatmen. Also das, was dir jeder Yoga-Lehrer sagt, erstmal eine Atemübung zu machen, bevor du ins Yoga einsteigst, um tief durchzuatmen. Wir sind also mittlerweile dabei, dass jeder, der Yoga macht, der kriegt das ja mit, dass wir erstmal runterfahren müssen durch die Atmung, dass wir erstmal wieder richtig tief durchatmen. Ich mag das bei mir auch. Um ins Jetzt zu kommen, muss ich erstmal meine viel zu kurze Atmung wieder in den Griff kriegen.
Und es ist letztendlich sind es ja die natürlichen und elementaren, um nicht zu sagen lebensnotwendigen Maßnahmen, die man nutzen kann als Werkzeuge. Und Atmen ist lebensnotwendig. Das werden selbst Apnoe-Taucher bestätigen,
ja.
Dass man am Ende des Tages auch mal wieder atmen muss. Und genau das sind die Elemente, die jedem zur Verfügung stehen und die man als erstes abrufen kann. Und ideal ist es halt, wenn man keine Ablenkung hat, vor allem keine digitale Ablenkung. Und das ist ja auch etwas, wo wir uns teilweise ja Freiräume schaffen müssen, also so komisch und eigentlich fast krank das klingt. Also wir müssen uns Freiräume aus der digitalen Welt schaffen. Aber dass wir die digitale Welt vor allen Dingen in unserer Freizeit übermäßig nutzen, ist ja eine rein persönliche Entscheidung. Wir müssen das gar nicht, aber wir tun's. Und genauso ist es auch, die einfachsten und wiederum lebensnotwendigen Dinge ohne Störfeuer zu genießen. mein liebstes Beispiel sind die Mahlzeiten. Es gibt kaum eine Mahlzeit, die der gemeine Erdenbürger mittlerweile ohne Ablenkung genießt. Also Ablenkung könnte man jetzt natürlich auch sagen, ja, wenn man dabei ein Gespräch führt, ist das ja auch Ablenkung. Nee, auch Gespräche sind elementar. Wir sind ein kommunikatives Wesen. Wir sind auf Beziehungen aus. Wir brauchen soziale Interaktion. Deshalb ist auch da wiederum Kommunikation etwas, was dazugehört. Aber face-to-face, menschlich, physisch. Das, was wir machen, ist, wir kommunizieren viel zu oft digital. Wir lesen beim Frühstück schon die ersten Zeitungen. Beim Mittag- oder Abendessen, zack, ist der Bildschirm mit aufgebaut. Entweder der Fernseher, wenn er in der Nähe ist, oder ein Tablet, oder wenn das Handy groß genug ist, dann kann man auch das Handy nutzen. Was aber passiert ist natürlich, wir nehmen nicht das wahr, was wir letztendlich eigentlich in dem Moment tun wollen, nämlich die Mahlzeit. Und deshalb ist es eben wichtig, auch in diesen Zusammenhängen mal zu sagen, so die nächsten 10, 12 Minuten, länger dauert das ja fast nicht, wenn man einfach nur spachtelt, die konzentriere ich mich jetzt auf die Mahlzeit. Und deshalb muss ich sagen, ist halt auch wichtig, dass eben die Berieselung, vor allem die digitale Berieselung, beim Essen für Kinder nicht zum Standard werden darf. Mal, gar kein Problem. Also ich meine, man kennt das, man ist irgendwo auf einer Hochzeit, sitzt da stundenlang und irgendwann haben die Kinder, wenn sie 3, 4, 5, 6 Jahre alt sind, die haben einfach keinen Bock. So, trotzdem sagt man, das gehört aber dazu und irgendwie muss man auch die Kinder mal bespaßen. Um Gottes Willen, das ist völlig okay. Aber dieses klassische, wir gehen ins Restaurant, Mutter, Vater, 2 Kinder und die Kinder werden zack sofort im Grunde aus dem Hier und Jetzt eigentlich rausgenommen, indem man ihnen eine digitale Welt vorsetzt. Und ich glaube, diese Interaktion gemeinsam, das ist enorm wichtig, weil die kommt irgendwann zu kurz. Allein auch das Unterhalten. Also man geht morgens aus dem Haus, kommt abends irgendwann wieder, so dann haben die Kinder und vielleicht der Partner oder die Partnerin einen völlig anderen Rhythmus gehabt. Aber wie viele setzen sich dann an den Tisch und sagen, so, erzähl mal, wie war dein Tag? Sondern man isst, wenn man das zeitlich schafft und dann gehen die Kinder ins Bett, dann sitzt man noch irgendwie ein bisschen vorm Fernseher oder dödelt am Handy rum und dann gehen die Partner auch ins Bett. Und wie oft wird da geredet? Wie oft wird kommuniziert? Wie oft wird von mir aus auch gestritten? Aber das ist total wichtig, um letztendlich im Hier und Jetzt Gefühle zu äußern, ehrlich zu sein und am Ende des Tages letztendlich zu kommunizieren. Und du hast das mit den Schuhen angesprochen im Sport. Ich finde, was mir persönlich beim Sport und vor allen Dingen auch beim Mannschaftssport total abgeht, ist, weil es zu professionalisiert wird oder auch von mir aus auch, es werden einfach Gefühle unterdrückt. Also wenn ich ein Spiel gewinne, wenn ich einen Wettkampf gewinne, da muss ich das Recht haben, weil es völlig natürlich ist, in dem Moment mich von mir aus auch etwas übertrieben über dieses Ereignis zu freuen. Stattdessen finden unmittelbar nach einem Bundesligaspiel Interviews statt, wo dann die Spieler und die Spielerin immer denselben Käse faseln und sagen, ja, wir denken ganz von schlimm. Spiel zu Spiel. Naja, wir haben doch nichts erreicht. Ja doch, du hast das Drecksspiel gerade gewonnen.
Genau.
Du hast das Spiel gerade gewonnen, du hast eine gute Leistung, du bist zurückgekommen, was auch immer. Und deshalb bewundere ich auch viele andere Sportarten, die aber auch viele andere bewundern. Also ich bin zum Beispiel ein Riesenfan des American Footballs zum Beispiel oder auch des amerikanischen Basketballs. Warum? Weil es unglaublich ist, was die Athleten da teilweise leisten. Aber die haben eine ganz andere Art, mit Stress umzugehen. Eine ganz andere Art, mit dem Wettkampf umzugehen. Alleine schon, dass Reporter nach dem Spiel in der Kabine die Spieler halbnackt interviewen dürfen. In Deutschland, in der Fußball-Bundesliga ist es so, dass da im Grunde nicht mal ein Offizieller durch die Kabine laufen darf. So nach dem Motto, nee. Also eine völlig andere Denke. Aber für mich immer das tollste Beispiel ist, weil das gucken sehr, sehr viele Menschen, auch viele aus Deutschland. Das ist der Super Bowl in Amerika. Und wenn man sieht, das ist, ich habe es glaube ich schon mal in einer Folge erwähnt, das ist eine, also im Grunde ein Finale der Superlative. Mhm. Und wie entspannt teilweise die Spieler mit dieser Situation umgehen, wie die sich bewegen, wie die dann einlaufen, teilweise völlig, völlig übertrieben, also völlig auch in Anführungsstrichen undiszipliniert, wie das aussieht, dem Kontakt zu den Fans auf und so weiter. Aber es finden alle toll. Aber wenn wir dann wieder in unseren Reihen und in unseren Gliedern sind, dann wird gesagt, na, nur nicht zu viel freuen. Nur nicht zu viel trauern. Ne? Und auch da liefern Kinder ein wunderbares Beispiel. Du weißt, ich war jahrelang, um nicht zu sagen jahrzehntelang fast, Jugendtrainer bei Bayer Leverkusen in der Nachwuchsabteilung. Und ich war so der klassische Trainer, streng, aber mit einem süßen Lächeln. Und wenn es drauf ankam, ja. Aber ich habe mich immer gewundert, wie die Kinder auf dem Platz teilweise wirklich in Tränen ausgebrochen sind nach einer Niederlage und dann in der Kabine, also wirklich Viertelstunde später, flachsen konnten und miteinander lachen konnten. Und ich habe immer gedacht, Leute, also man muss doch auch mal ein bisschen länger trauern. Ja, und nicht sofort in der Kabine umschalten auf, ja, das Spiel ist abgehakt, so, und jetzt geht's halt weiter. Und Kinder leben im Hier und Jetzt, wie es kaum eine andere Gruppe an Menschen schafft. Und das ist etwas, wo man sich selber, wenn man dann Kinder hat, und man muss sie nicht selber gezeugt haben, sondern es reicht, wenn man irgendwo sitzt auf einer Bank und guckt sich fremde Kinder an, wie die sich bewegen, wie die den Tag genießen, die Situation, die Natur. Und dann reicht es schon, dass man weiß, alles klar, ich bin da und konzentriere mich jetzt auf den Moment.
Ja, und ich glaube einfach, dass Kinder zum Beispiel auch, wo du sagst, eine viel natürlichere Art und Weise auch der Entspannung haben. Ja. Ne? Also das heißt, sie switchen, so wie du es gerade erzählt hast, von einer Traurigkeit, das ist ja erstmal nur was Emotionales, über den Verlust des verloren gegangenen Spiels. Aber in dem Moment, wo sie in der Kabine sind, entspannt sich das Ganze schon wieder.
Ja.
Und sie sind in einer anderen Situation und es geht ihnen wieder gut. Und genau diese, es ist ganz krass, was Menschen alles für Entspannung tun, wenn wir einfach mal, da ist ja mittlerweile ein riesen Markt entstanden. Ja, wenn du dir also diese Brücke baust von dem kindlichen, normalen Umgang mit Entspannung und wieder sich runterzusenden, dafür müssen wir Erwachsene wahnsinnig viel tun. Und ganz krass ist auch, habe ich in der Vorbereitung zur Folge mal so ein bisschen rumgelesen, weil die Sehnsucht erstmal grundsätzlich nach Entspannung ist groß. Und Entspannungsmethoden, habe ich gerade gesagt, wie zum Beispiel, da gibt es ja alles mögliche autogenes Training oder Muskelentspannung nach Jakobsen. Alles super Mittel, um sich zu erholen und runterzukommen. Es gibt aber Hinweise, dass nämlich gerade diejenigen, für die Entspannung besonders wichtig wäre, kurioserweise ängstliche oder depressive Menschen etwa, nichts davon haben, fürchten sich eher davor, sich zu entspannen. Und Psychologen nennen das Phänomen entspannungsinduzierte Angst. Also Entspannung macht zum einen Angst, weil sie die Furcht steigert, die Kontrolle über die eigenen Gefühle zu verlieren. Und zum anderen erhöht sie die Angst vor der Angst, sodass man sich noch mehr entspannt. Also es ist tatsächlich ein Teufelskreis. Und das finde ich krass, dieses Phänomen.
Und die Sache ist, da kommen wir vielleicht so als Abzweig nochmal zu dem Thema, was höre ich, wenn ich mal in eine Entspannungssituation hineinkomme? Was für eine Stimme? Wer spricht mit mir? Ne? Sprechen irgendwelche, ich sag jetzt mal, Dämonen mit mir? Oder sprechen irgendwelche Engel? Oder spricht irgendeine Stimme, die versucht, letztendlich gewisse Zweifel, Ängste oder auch gewisse Risiken, die man eingehen möchte, zu relativieren. Und aber letztendlich dient das, sich mit sich selbst beschäftigen, dient im Grunde dazu, den Verstand zu trainieren. Weil letztendlich, wenn man sich in eine Angsttherapie begibt, mit Psychotherapeuten, Neurologinnen, Psychiatern oder wem auch immer, wird ja sehr, sehr häufig die Angstsituation verbalisiert.
Mhm.
Woher rührt sie? Was ist sie? Woher kommt sie? Ist irgendwas versteckt? Liegt irgendwas im Unbekannten, im Unbewussten? Und ich finde einfach, dass man, ohne jetzt mit dieser Negativität immer zu spielen, sondern einfach letztendlich, um tatsächlich in der Gegenwart sich mit dem aktuellen Status zu beschäftigen, ist es wichtig, dass man sich diese Ruhezeiten einfach nimmt. Und das manchmal reichen ein paar Minuten. Es muss nicht ein halber Arbeitstag sein, der den meisten gar nicht zur Verfügung steht, weil wir irgendwo so ein bisschen immer abgelenkt sind. Aber es reicht schon, wenn man sich mal 10-12 Minuten konzentriert oder eben einfach nur mal ein bisschen atmet, sich aufs Bett legt, aufs Sofa zurücklehnt oder von mir aus auch in den Arbeitsstuhl und einfach mal lauscht. Was höre ich denn da? Ist es nur der Drucker? Ist es vielleicht eine Kollegin, die nebenan schon Pause macht und sich einen Tee kocht? Zwitschern die Vögel? Oder habe ich die ganze Zeit ein Summen in der Birne? Oder ein Brummen? Und letztendlich denke ich, ist es halt wichtig, sich mit diesen, ja, mit diesem Verstandstraining zu beschäftigen.
Gibt auch bei uns in der Familie so ein Familienmitglied, das sich komplett Listen schreibt. Immer und immer wieder. Für alles. Und diese Listen sind ja immer vorwärts gewandt. Ne? An was muss ich noch alles denken?
Ja.
Ich bin zum Beispiel jemand.
To-Do-Liste.
Und ich kann dir selbst sagen, ich habe To-Do-Listen für mich abgeschafft. Und als ich dieses Familienmitglied damit konfrontiert habe, tauchte erstmal der Faktor Angst auf, so nach dem Motto, wie kannst du die To-Do-Liste abschaffen? Und ich sagte, das ist so ganz einfach, weil es mich stresst. Weil es mich total stresst. Ich habe erstmal die Dinge, die mir wichtig sind, im Kopf. Die habe ich jetzt in meinem Kopf. Die habe ich wahrscheinlich auch noch morgen in meinem Kopf. Und wenn ich sie übermorgen nicht mehr in meinem Kopf habe, komischerweise, passiert gar nichts.
Ja, dann sind sie auch nicht wichtig genug.
Dann sind sie nämlich auch nicht wichtig genug. Richtig. Und ich habe gesagt, was ist denn, wenn du die To-Do-Liste, die du da jetzt hast, ne, zeig sie mir nochmal. Was ist denn, wenn du die verlierst? Dann hast du immer noch die wichtigen Sachen im Kopf. Oder aber auch, wenn sie du nicht hast, was ist auf dieser To-Do-Liste lebensentscheidend? Nichts. Einfach nichts.
So ist es.
Und das ist so brutal, weil du diesen Menschen, die natürlich in einem Zwang sind, deshalb auch gerade eben das Beispiel aus der Psychologie, die sind getrieben von der Verlustangst, beziehungsweise der Kontrollverlustangst. Und das ist das, warum sie überhaupt nicht richtig in die Entspannung reinkommen. Und dann auch irgendwann, und das ist ja das Gefährliche, auch körperlich ihre Probleme kriegen. Wie viele Menschen kenne ich, die dadurch, dass sie nicht im Hier und Jetzt leben können, dass sie es nicht richtig schaffen, in die Entspannung zu kommen, wirklich massive Rücken, also meine, wem sage ich das, du bist der Orthopäde?
Ja.
Massive Probleme am Rücken zum Beispiel haben. Leiden, die du durch hunderttausende MRTs nicht belegen kannst, die aber da sind, wo sich Menschen einfach überhaupt nicht mehr richtig bewegen können. Ganz krass. Und ich glaube, dann ist so das Endstadium, also zumindest für mein Dafürhalten ist so das Endstadium dessen erreicht, was dann irgendwann auch wirklich geändert werden muss, weil eben dieses Hier und Jetzt deshalb so wichtig ist, um auch in die Ruhe zu kommen und einfach auch nicht nur für die Psyche wichtig, sondern eben auch für den Körper.
Ja, zumal über das nicht abschalten können oder einfach mal im Moment leben und von mir aus auch gerne den Moment genießen, entwickeln wir eben körperliche Spiralen. Ob das jetzt nur ein Muskelziehen ist, was sich dann irgendwann zu einem Schmerz letztendlich entwickelt. Und haben dann natürlich dadurch wiederum ein ganz anderes Störelement, was wir nicht unbedingt ausschalten können, weil wir nicht wissen, wo es herkommt oder was letztendlich am besten darauf reagiert. Klar kann man sich dann leider mit dem einen oder anderen Medikament dann helfen, aber häufig nur kurzzeitig, weil man letztendlich nicht verstehen kann in dem Moment, wo kommt denn eigentlich mein Schmerz her? Und deshalb versucht man den Schmerz immer strukturellen Veränderungen nachzuweisen, beziehungsweise in strukturellen Veränderungen zu suchen. Und für viele Schmerzthemen gibt es einfach keine Bildgebung, weil der Schmerz dort nicht ursächlich gezeigt werden kann. Und deshalb versuchen ja auch viele, die dann eine alternative Schmerztherapie machen, weil sie sagen, ich donner mir so viele Medikamente rein, das hilft mir aber nicht, versuchen ja dann viel über autogenes Training oder eben durch ein gewisses Coaching, ja im wahrsten Sinne des Wortes runterzufahren, sich eben auf den Moment zu konzentrieren und zu überlegen, wie kann ich nur mit dem Verstand versuchen, beispielsweise den Schmerz zu steuern. Und deshalb glaube ich, sind diese, aber ich meine, diese To-Do-Liste, das ist ja etwas, was uns seit ja ganz, ganz langer Zeit begleitet und sicherlich auch viele weiter begleiten wird. Aber letztendlich ist es so, die wichtigen Dinge, die sind so im Kopf verankert. Auch Leute, die sagen, nee, ich bin total vergesslich, ich schreibe mir das auf. Ja, nee. Wenn du in 2 Tagen einen Gerichtstermin hast, der wichtig ist, dann brauchst du dir das nicht aufschreiben. Du stehst in 2 Tagen vorm Gericht. Oder wenn in 2 Tagen eine Krankenhauseinweisung ist geplant, dann bist du in 2 Tagen da. Aber letztendlich ist es so, wir beschäftigen uns immer mit der Zukunft. Und ich meine, ich gehe jetzt nicht so weit. Es gibt einen Schriftsteller, der einige Bücher zu diesem Thema geschrieben hat, Eckhart Tolle, der gesagt hat, Zeit ist überhaupt nicht kostbar, denn Zeit ist eine Illusion. Und ich meine, das hat was. Man muss sagen, das hat letztendlich was und man kann sich auch damit beschäftigen. Aber ich glaube, dass wir aus den aktuellen Momenten so viel ziehen können, dass wir uns nicht damit beschäftigen müssen, ja, wie alt werde ich denn? Jean-Jacques Rousseau hat das mal schön formuliert, nicht der Mensch hat am meisten gelebt, der die höchsten Jahre zählt, sondern der, der sein Leben am meisten empfunden hat. Und ich denke halt, so diese Dinge wie achtsam sein, bewusst jemandem zuhören oder bewusst sich selber auch zuhören und vor allen Dingen das, was ich, wie gesagt, am Ende am entscheidendsten finde, einfach dankbar zu sein für den Moment. Das ist etwas, glaube ich, was man wirklich selber immer wieder erreichen kann. Ohne dass man, also nicht falsch verstehen, weil letztendlich ist es so, ich meine, du kennst mich ja, ich bin ja auch gerne mal so ein bisschen vorsorglich in der Zukunft unterwegs und sehe auch letztendlich so Dinge wie sich nach etwas sehnen oder eine gewisse Strategie entwickeln für die Zukunft. Das ist auch ein gewisser Bestandteil des Lebendigseins und sich eben auch auf etwas vorbereiten. Aber nochmal, am Ende weiß ich nicht, was morgen ist. Ja, ich kann jetzt sagen, morgen ist der Tag X und das Datum Y, aber trotzdem weiß ich nicht, wie der Tag morgen laufen wird, weil ich ihn noch nicht erlebt habe. Aber den Moment, den kann ich ziehen. Den kann ich für mich am Ende des Tages nutzen. Und genauso verhält es sich auch, ich habe diese Rom-Geschichte ja erzählt, als ich meiner Frau vor 10 Jahren diesen Rom-Stadtführer geschenkt habe. Ich ärgere mich darüber, dass wir diese Reise eigentlich, also wir haben sie ja jetzt irgendwo ein Stück weit gemacht, aber sie ist ja noch nicht abgearbeitet, sondern Rom steht noch aus. Aber diese besonderen Dinge, wo man sagt, nein, das hebe ich mir für einen besonderen Moment auf. Oder ich mache das irgendwann. Das ist irgendwo zu schade. Ne? Also es gibt diese schöne Story von der Frau und der Krawatte, die kennst du wahrscheinlich, sonst erzähle ich sie kurz. Eine Frau öffnete eine Schublade der Kommode ihres Mannes und holte daraus ein edel gestaltetes Päckchen. Darin befand sich eine kostbare seidene Krawatte. Sie betrachtete diese und fuhr andächtig mit den Fingern darüber und sagte, die habe ich meinem Mann vor einigen Jahren gekauft, aber er hat sie nie getragen. Er wollte sie für einen besonderen Anlass aufbewahren. Ich glaube, jetzt ist dieser Moment gekommen. Sie ging zum Bett und legte das Päckchen zu den anderen Sachen, die der Bestatter abholen würde. Und es muss nicht immer so traurig sein. Aber trotzdem steckt auch in diesem Anekdötchen irgendwo ein bisschen Wahrheit drin, dass man sich gewisse Dinge, dass man spart, um sich irgendwann mal was zu gönnen. Am Ende des Tages, klar, wenn es eine größere Anschaffung ist, muss man vielleicht dafür tatsächlich was ansparen. Aber es sind die kleinen Dinge, die einen total glücklich machen. Einfach am Ende des Tages zu sagen, pass mal auf, wir fahren jetzt einfach los. Wir fahren jetzt nach Maastricht. Das ist eine Stunde von hier, von Köln. Und wer noch nie in Maastricht war, ja, bei aller Liebe, das muss man einfach gesehen haben. Das ist unglaublich. Das macht einen Riesenspaß. Und ich ärgere mich, dass ich das, ich glaube, die ersten 35 Jahre meines Lebens nicht einmal gemacht habe, weil ich gar nicht wusste, wie schön das da ist. Und auch nicht hingefahren bin. Aber das ist eine Stunde. Nix. In einer Stunde kannst du noch ein bisschen nett schnacken, ein bisschen Musik hören. Und dann bist du da, hast einen schönen Tag und fertig. Genau wie heute Drachenfels. Klar kann man zu Hause den Tag verbringen und auch ein paar Vögelchen beim Zwitschern zuhören. Aber am Ende des Tages kann man sagen, so pack die Sachen, Picknick, bumm. Ja, wie viele Leute machen heute noch ein Picknick? So, ich bin jetzt auch nicht der Picknicker, ne? Gibt ein schönes Lied dazu. Aber aber einfach machen.
Ja, musste gerade ein bisschen nachdenken über das, was du gesagt hast. Aber da fällt mir der Leitsatz meiner Großmutter ein. Es gibt Dinge, die man jetzt machen muss. Ja. Und das bezieht sich ja vor allen Dingen auf, die wichtigen Dinge. Aber ich glaube, das ist eben, so wie du sagst, auch überall im Alltag hast du Dinge, die du jetzt machen musst oder solltest. Ich für mein Dafürhalten denke, ganz egal, ob Drachenfels, ob Maastricht oder irgendeine andere Stadt, ich habe für mich irgendwie so ein Tool entwickelt, ich mache einen Termin mit mir selbst. Also ich bin jemand, der gerne Termine macht und ich mache auch Termine nicht mehr allzu viele, weil man auch merkt, dass viele auch abgesagt werden. Und deshalb bin ich da immer sehr vorsichtig mit Terminen, das war grundsätzlich. Aber der Termin mit mir selber ist gesetzt und das ist immer der Anfang auch von Folgetermin, weil meistens daraus was entsteht, was ich gerne weiterverfolgen will und das hat immer mit dem Hier und Jetzt zu tun. Und das ist nie weit vorgegriffen, sondern der Termin mit mir selber, der findet quasi täglich statt und besinnt mich auch wieder ein Stück weit, weil ich natürlich auch dazu neige, viel zu viele Projekte zu haben und es gibt auch Phasen, bei mir ist es immer so in Phasen unterteilt, wo ich dann irgendwann da stehe, meistens schweißgebadet, weil ich irgendwie wie eine Krake 10 Bälle in der Luft halte und denke so, Kleis, was bist du eigentlich für ein Schwachkopf? Du hast das wieder nicht geschafft, du bist wieder in deine eigenen Fallen getreten, weil du so viele Bälle irgendwie in die Luft geschmissen hast, die du alle interessant findest und die alle bunt sind und die musst du jetzt erstmal wieder alle in der Luft halten. Totaler Quatsch. Nimm dir den einen Ball, guck dir den nochmal an. Ja, der ist rund. Ja, der ist bunt. Aber damit kann man tolle Dinge machen. Und je länger man ihn in der Hand hält, desto mehr Dinge kann man ausprobieren damit. Und das reicht völlig aus. Das gelingt mir auch teilweise nicht so richtig gut. Und deshalb dem auch der Termin mit mir selber.
Ja, zumal es ist so, um 10 Bälle in der Luft zu halten, muss der eine Ball immer in der Luft sein, nämlich dass man gesund und kraftvoll ist, weil sonst kann man die anderen Bälle gar nicht bedienen. Es muss ein Ball immer in der Luft sein und das ist am Ende der Ball mit sich selbst von mir aus oder der Termin mit sich selbst, weil vieles hängt davon ab, ob man jetzt für eine Familie sorgt, ob man Kollegen hat, mit denen man gerne zusammenarbeitet oder was auch immer. Letztendlich ist es so, man muss in erster Linie sich um sich selber kümmern, vor allen Dingen, was eben das Thema Gesundheit und auch geistige Gesundheit angeht, weil das ist der Antrieb für den Körper, um dann letztendlich zu sagen, so, heute kann ich auch ruhig mal 3 Bälle annehmen oder 5 verarbeiten und weiterleiten. Und das ist auch das Wichtige, was man vielleicht, ich komme nochmal auf das Zitat vorhin zurück, Zeit ist eine Illusion. Warum? Weil die Vergangenheit ist fort. Und die Zukunft ist letztendlich im Unbekannten. Aber wenn man am Ende des Tages sich mit der Gegenwart beschäftigt, mit dem Hier und jetzt nicht nur immer als Genussmittel, sondern am Motto, wie toll es mir doch geht. Nee, sondern einfach, um mal einen Status quo zu ermitteln, dann kann es durchaus sein, dass Dinge aus der Vergangenheit, die man dann letztendlich auf einmal in Erinnerung ruft, dass man sich denkt, meine Güte, ich war doch schon mal in so einer Dreckssituation und habe mich so da rausgekämpft. Wenn ich irgendwann mal wieder in so eine Situation komme, habe ich Muster, habe ich Werkzeuge, habe ich eine Strategie. Und dann schafft man es eigentlich, diese verschiedenen Zeiten tatsächlich so ineinander zu verquicken und letztendlich eine neue Zeit zu kreieren. Und ich glaube, dafür ist, wie gesagt, der Moment total wertvoll, um mal letztendlich in den eigenen Kopf zu schauen.
Besser kann man es nicht mehr haben. So einen Schluss der Folge kann nur ein Arzt machen. Und mit dem Tipp lassen wir euch auch ins Hier und Jetzt und wünschen euch einen ganz fantastischen Tag und eine schöne Woche. Und wir hören uns nächste wieder.
Bis bald.
Bis bald.
Die ist schon wieder bald da. Wunderbar. Das es geht nur zack, zack. Schöne Woche, mein Lieber. Danke.
Dito, bis dann.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.